Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Arne Semsrott, Journalist und Experte für Netzthemen, schreibt für netzpolitik.org, arbeitet für die Open Knowledge Foundation und betreibt das Portal Frag den Staat. Guten Tag, Herr Semsrott.
Guten Tag.
Anke Schäfer ist mein Name. BMW und Mercedes, so kam die Meldung heute Vormittag, sind ja eigentlich Konkurrenten, wollen aber jetzt zusammenarbeiten, um die selbstfahrenden Autos zu entwickeln. Können Sie das verstehen, dass die Konkurrenten sich da jetzt zusammentun?
Naja, ich glaube, in Bezug auf Abgase haben sich da auch schon verschiedene Unternehmen mal zusammengetan. Ja, es wird höchste Zeit, es ist wahrscheinlich auch deutlich zu spät, wahrscheinlich, würde ich sagen. Also die Konkurrenten international, die machen das schon seit vielen, vielen Jahren. Ob das jetzt noch was bringt, jetzt da was zu investieren, na, schauen wir mal.
Wenn Sie sagen, in Sachen Abgase haben sich auch schon einige zusammengetan, da blitzt da der Humor durch. Sie sind ja der Bruder eines Kabarettisten, sind auch selber durchaus humoristisch unterwegs, ne? Insofern freuen Sie sich vielleicht, dass der Karneval jetzt beginnt.
Ist das so, ja?
Ja.
Ich habe es noch nicht mal mitbekommen.
Nächste Woche Rosenmontag?
Schrecklich. Ganz, ganz schrecklich.
Finden Sie ehrlich?
Ja, ich habe mit dem Karneval nichts am Hut und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
Na gut, also wir werden trotzdem über den Karneval sprechen.
Ja.
Annegret Kramp-Karrenbauer gibt ja im Saarland immer die Gretel, die Putzfrau. Das hat doch irgendwie Charme. Wir werden sie nachher hören in dieser Stunde, auf die ich mich freue. Wir sprechen natürlich auch über den Gipfel, den geplatzten Gipfel in Hanoi zwischen Trump und Kim. In Hanoi ist der Gipfel ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Donald Trump ist vorzeitig abgereist, stand alleine vor der Presse. Vorhin war es auch in den Nachrichten. Es sollte ja eine Erklärung unterzeichnet werden, dass die atomare Abrüstung Nordkoreas besiegelt wird. Nichts davon ist passiert. Sind Sie enttäuscht, Herr Semsrott?
Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ich fand das ja zum einen so aus politikwissenschaftlicher Sicht ganz interessant, zum anderen eher so aus einer Show-Sicht. Immerhin ist Trump ja auch ein Reality-Show-Star. Um zu sehen, wie so ein Reality-Show-Star mit so einem verrückten Typen auf der anderen Seite zusammentrifft, das ist natürlich so rein aus so einer Show-Perspektive wahnsinnig interessant.
Gut, das hat tatsächlich Show-Qualitäten. Dennoch geht es ja hier um wirklich ganz, ganz wichtige Themen, um atomare Abrüstung. Und natürlich kommt jetzt auch die Kritik, beziehungsweise sie kam schon bevor die Meldung kam, dass der Gipfel ergebnislos abgebrochen wurde, von Friedrich Merz, dem CDU-Politiker, der heute früh im Deutschlandfunk zum Interview geladen war. Und der hat gesagt:
Solche Gipfeltreffen müssen sehr, sehr sorgfältig vorbereitet werden. Und da reicht es eben nicht, einfach mal spontan nach Singapur zu reisen oder nach Hanoi und sich mit Kim zu treffen. Da muss im Vorfeld auf der diplomatischen Ebene im Grunde genommen alles so weit vorbereitet sein, dass nur noch der Schlussstein eingesetzt werden muss. Und diese Vorbereitung ist ganz offensichtlich nicht geleistet worden.
Ja, denken Sie also, das war das Problem?
Ja, man kriegt es ja so ein bisschen mit aus der Trumpschen Idee, ich mache jetzt einen Deal, ich gehe dahin, ich rede da mit dem anderen Typen und dann machen wir das klar. Da hat er ja auch ganze Bücher drüber geschrieben vorher, Donald Trump. Da sieht man jetzt, dass das anscheinend nicht so das richtige Rezept ist für internationale Politik. Und dementsprechend ist es, glaube ich, relativ klar, dass Trump mit sowas scheitern muss.
Aber Trump seinerseits sagt natürlich, ach, das ist kein Problem, wir bleiben trotzdem gute Freunde, der Kim und ich. Wir haben uns ja auch lange angenähert und da gab es auch diese, wie soll ich sagen, dass sie sich tief in die Augen geguckt haben und dass es fast schon Liebesbriefe waren, die der Trump von Kim sagte, erhalten zu haben. Tja, und er hat auch gesagt, vor dem Gipfeltreffen, Donald Trump.
No rush. Keine Hetze, nein, keine Hetze. Wir wollen den richtigen Deal, der Vorsitzende Kim und ich, den richtigen Deal. Dabei spielt das Tempo keine Rolle. Was zählt, ist nur der richtige Deal.
So, also Donald Trump. Aber die Frage ist, kommt dieser richtige Deal jetzt noch oder kommt er nicht? Und wenn ja, wann?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass unter diesem Präsidenten Trump sowas passiert. Gerade diese Fokussierung auf zwei Personen, also auf Trump und auf Kim, die macht das Ganze ja irgendwie seltsam unpolitisch. Und deswegen meinte ich das auch mit der Showqualität. Natürlich müsste es eigentlich darum gehen, dass im Hintergrund Leute verhandeln und da einen guten Deal vorbereiten. Und jetzt zu schauen, wie tief schauen die sich jetzt in die Augen und haben die einen tollen Händeschlag miteinander oder nicht, darum geht es ja eigentlich nicht. Und darauf wird es aber verkürzt, wenn Trump eben in seiner normalen Manier damit umgeht.
Worum geht es wirklich? Vielleicht wirklich um eine Show. Vielleicht haben Sie absolut recht. Vielleicht geht es auch um ein Ablenkungsmanöver. Denn während Kim und Trump in Hanoi verhandelt haben, war es ja so, dass Michael Cohen, also Trumps langjähriger Anwalt, ausgesagt hat im US-Kongress. Und er hat sehr ausgeteilt gegen Trump. Er hat gesagt, er sei ein Rassist, ein Betrüger und ein Schwindler, eben der amerikanische Präsident. Daraufhin hat Trump dann auch gleich reagiert und gesagt, Cohen hätte seinerseits gelogen und sei seinerseits der Schwindler. Hören wir dazu nochmal Friedrich Merz.
Das ist kein Zufall, dass nun diese beiden Ereignisse zeitlich parallel stattfinden. Sein Staatsbesuch dort in Hanoi und zugleich die Vernehmung seines engsten Mitarbeiters aus vielen, vielen Jahren der gemeinsamen Arbeit vor dem Kongress in Washington. Und das offenbart dort offensichtlich Sachverhalte, über die immer schon spekuliert worden ist, aber die jetzt scheinbar bestätigt werden. Der Druck jedenfalls wird größer.
Also Friedrich Merz meint, das war kein Zufall, dass Trump vielleicht ins Ausland reisen wollte, um von innenpolitischen Spannungen abzulenken.
Das ist ja auch ein alter Trick auf der internationalen Bühne, gut auszusehen und staatsmännisch auszusehen, um dann die vermeintlich kleinen und unwichtigen Sachen in der Innenpolitik vergessen zu machen. Aber ich hoffe mal, dass sich das jetzt nicht auszahlt für Trump.
Naja, so ganz staatsmännisch konnte er auch nicht abreisen aus Hanoi, weil der Gipfel leider geplatzt ist.
Das stimmt, aber bis jetzt war ja Trump nie um einen interessanten Spin verlegen. Also schauen wir mal, was für Tweets jetzt noch in den nächsten Tagen dazu vielleicht kommen.
Die Welt ist erstmal nicht erkennbar sicherer geworden nach dem Gipfel in Hanoi, über den wir eben schon gesprochen haben. Und auch nicht deshalb, weil jetzt der Konflikt zwischen Indien und Pakistan wieder aufflammt. Die Pakistaner haben zwei indische Militärmaschinen über Kaschmir abgeschossen. Das war wiederum eine Vergeltung für einen Luftangriff Indiens. Ja, die Atomwaffen sind wieder im Gespräch, Herr Semsrott. Es ist auch so, dass der INF-Vertrag von den USA und von Russland aufgekündigt wurde. Haben Sie Angst vor einem neuen Atomkrieg?
Na, ich glaube, für mich ist das tatsächlich zu abstrakt, wenn wir über Angst reden. Es ist alles, was so Atomkrieg und so betrifft, für mich wirklich sehr weit weg. Ich kann mir vorstellen, dass der Zugang zu diesem Thema tatsächlich auch sehr unterschiedlich ist von Generation zu Generation. Und ganz viel, was mit Atomkraft auch ganz grundsätzlich und mit Atomwaffen zu tun hat, ist für mich tatsächlich relativ weit weg.
Tatsächlich weit weg. Sie sind 1988 geboren, also in einer Zeit, in der sehr viele Menschen Angst vor dem Atomkrieg, wenn wir mal dabei jetzt in Sachen Atom bleiben, gehabt haben. Da gab es die Friedensbewegung, also viele sind auf die Straßen gegangen. Jetzt ist die Frage, müssen wir uns heute nochmal das überlegen, ob wir nicht auf die Straßen gehen und gegen einen Atomkrieg demonstrieren?
Ja, schaden würde es nicht. Also gleichzeitig denke ich, es gibt natürlich gerade sehr, sehr interessante und auch sehr, sehr kraftvolle soziale Bewegungen, dann mit ein bisschen anderen Themen, aber dass Leute auf die Straße gehen, das passiert ja auf jeden Fall. Stichwort Klimawandel und Fridays for Future zum Beispiel, aber auch jetzt Uploadfilter, Internetregulierung und so weiter. Ich glaube, Atomkrieg und dieser Themenbereich, der ist einfach so stark gerade nicht in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, die Frage ist, warum ist das nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung? Sehen wir da vielleicht etwas nicht? Wir haben mit dem früheren Bremer Bürgermeister Henning Schärf gesprochen, der in den 80er Jahren an den Demonstrationen gegen die Pershing 2-Basis teilgenommen hat. Und der sagt, die Fachleute, die ganz nah dran seien, die wüssten, dass es da schon hochdramatisch ist in dieser Konfrontationspolitik, in der Aufrüstung, die womöglich kommen könnte.
Jetzt ist es wieder dringend notwendig, dass wir die Menschen informieren, dass wir ihnen klar machen, das kann doch nicht ohne unseren Widerspruch laufen. Wir müssen uns doch wehren dagegen. Wir müssen uns in Europa auf die Straße stellen und müssen, egal wo, ob in Norwegen oder in Portugal oder in Griechenland, wir müssen überall sagen, Leute, mit uns ist diese Aufrüstung nicht zu machen.
Ja, und da bezieht er sich natürlich jetzt auf die Folgen der Kündigung des INF-Vertrags.
Ja, und gleichzeitig bleibt es immer noch, glaube ich, insofern abstrakt, dass es da um so seltsame Typen wie Trump oder Putin geht. Also auch einfach rein geografisch relativ weit weg. Ich glaube, was noch mal interessanter ist und was dann auch tatsächlich mit der deutschen Regierung zum Beispiel zu tun hat, ist die Verbindung zu automatisierten Waffensystemen. Also wir sehen in diesem Bereich gerade eine sehr starke Entwicklung in Richtung von Waffensystemen, die gar keinen Menschen mehr brauchen, der sie bedient. Und das ist natürlich gerade in Bezug auf eine mögliche Bestückung mit Atomwaffen eine Wahnsinnsgefahr. Wenn wir also automatische Waffensysteme haben, die aufgrund von bestimmten Messungen dann letztlich eine Atomwaffe losschicken könnten, dann ist das eine Wahnsinnsgefahr. Und die deutsche Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag dazu bekannt, zumindest ein bisschen was in dem Bereich machen zu wollen. Aber meines Wissens nach ist da auch wirklich nichts passiert bisher.
Sie sagen, Trump und Putin seien so weit weg. Das wundert mich ein bisschen, weil genau wie Sie jetzt sagen, also so eine Waffe ist ja doch, kann schon weite Strecken fliegen. Insofern sind die nicht so weit weg. Wir haben vorhin oder heute Morgen in der Redaktionskonferenz auch darüber gesprochen, dass vielleicht in den 80er Jahren noch so ein Konsens war oder so ein Vertrauen da rein, dass die Mächtigen auf diesem Planeten dann doch noch ein Verantwortungsbewusstsein haben und dann letztendlich diesen Atomknopf nicht drücken werden. Und ob sich das jetzt vielleicht ein bisschen verändert hat, weil an mancher Stelle jemand sitzt, dem man vielleicht dieses Verantwortungsbewusstsein nicht mehr zutraut.
Ja, klar. Also wem von denen würde man das denn tatsächlich zutrauen? Also jemandem wie Trump oder auch Kim Jong-un sicherlich nicht. Ja, ich glaube, ich denke da
und das
so.
Das sagen Sie so nonchalant, so naja, ist halt so.
Ja, ich blicke da ein bisschen mit der Brille von jemandem drauf, der auch selbst Kampagnen gestaltet. Und ich schaue mir ein bisschen an, was motiviert denn Leute, auf die Straße zu gehen. Und je konkreter etwas ist, also zum Beispiel Artikel 13 von dieser Richtlinie darf nicht durchkommen oder diese eine Person soll das und das machen und je höher auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich was verändert, desto höher ist dann eben auch die Wahrscheinlichkeit, auf die Straße zu gehen. Mhm. Und jetzt hier auf die Straße gehen, damit so ein seltsamer Typ wie Trump irgendwas macht, das ist halt schon ein relativ weiter Weg.
Gut, aber insofern erstaunlich, dass, Sie haben den Klimawandel genannt, es jetzt doch eine Bewegung gibt, auch gerade von jungen Menschen, von Schülern, die auf die Straße gehen und sagen, diesen Klimawandel müssen wir stoppen.
Genau, und das finde ich auch tatsächlich sehr interessant, weil ja das Ziel erstmal relativ diffus ist. Also der Klimawandel ist ja nun leider keine Person. Ich glaube, wäre es eine Person, die wir ansprechen könnten, wäre es deutlich einfacher, auch Kampagnen zu machen. Aber ich glaube, das ist angesammelte Wut und angesammelte Verzweiflung darüber, dass so wenig in dem Bereich passiert. Und eine wahnsinnig wichtige Bewegung auch, weil sie, glaube ich, sehr stark macht. Hier gibt es eine Generation und es gibt einen großen Unterschied zwischen den Generationen. Und diese eine Generation, diese jüngere, die setzt sich jetzt dafür ein und die wird so einfach nicht weggehen.
Arne Selmsroth, der für netzpolitik.org schreibt und als Projektleiter für die Open Knowledge Foundation arbeitet. Insofern ist das Ihr Thema, Herr Selmsroth, das wir jetzt besprechen wollen. Es geht um Whistleblower. Die sollen besser geschützt werden, und zwar innerhalb der EU. Darüber sind sich eigentlich auch alle einig. Aber wie kann so eine Whistleblower-Richtlinie genau aussehen? Wie kann auch ein Gesetz genau aussehen? Darüber wird gestritten. Das EU-Parlament hat einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, aber Deutschland will jetzt dieser Vorlage nicht zustimmen. Und da gibt es auch einen Hintergrund, denn die EU-Staaten und darunter eben auch Deutschland haben sich eigentlich schon auf ein paar Dinge geeinigt. Und das, worauf man sich eigentlich schon geeinigt hat, fasst uns Stefan Überbach mal kurz zusammen.
Der Vorschlag der EU-Staaten sieht ein dreistufiges Verfahren vor. Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten sollen intern sichere Anlaufstellen schaffen, an die sich Mitarbeiter als erstes wenden müssen, bevor sie staatliche Behörden informieren. Sollte es innerhalb von 3 Monaten keine Rückmeldung geben, können die Whistleblower an die Öffentlichkeit gehen und zum Beispiel ihre Infos an Journalisten weitergeben. Besonders schwere Fälle sollen aber auch sofort öffentlich gemacht werden können.
Und an diese 3 Stufen will sich das EU-Parlament nicht anlehnen oder das will das EU-Parlament so nicht. Deutschland, Frankreich und andere Staaten wollen aber dabei bleiben. Jetzt die Frage an Sie, Herr Selmsroth. Warum denn? Warum sind diese dreistufigen Ideen, die jetzt eben genannt wurden, so nicht der richtige Weg?
Weil sie letztlich lebensfremd sind. Wenn wir uns normale Beispiele für größere Whistleblower-Tätigkeiten anschauen. Also nehmen wir mal Siemens, ja, ein Konzern, der über lange Zeit relativ stark und ich würde auch sagen systematisch Korruption in verschiedenen Ländern ja, mitbeteiligt war. Wenn es da dann einen Whistleblower gibt intern, dann müsste der sich nach dem Vorschlag von Deutschland jetzt erstmal an die ganzen internen Mechanismen halten und da Hinweise geben. Und das ist einfach deswegen lebensfern, weil gerade in solchen Fällen, wo Korruption systematisch ist, wo vielleicht dann auch Mobbing von einzelnen Mitarbeitern im Spiel ist, weil in solchen Fällen Whistleblower sich gar nicht an interne Stellen wenden können. Also es ist super, solche internen Stellen zu haben und es ist auch gut, dass die Richtlinie das vorschreibt, aber es muss eben auch die Möglichkeit geben, dass in vielen Fällen Whistleblower sich eben an Externe wenden, gerade weil wir ganz viele Fälle kennen, in denen solche internen Meldesysteme eben eher dazu führen, dass betroffene Whistleblower dann Repressionen bekommen. Und das muss ja eigentlich im Kern dieses Gesetzentwurfs sein, dass gerade die Hinweisgeber, die Whistleblower geschützt werden. Und das ist gerade noch mit der Position, die Deutschland vertritt, nicht ausreichend so möglich.
Also wenn ich es recht verstehe, will das EU-Parlament es den Whistleblowern komplett selbst überlassen, wie sie die Missstände melden. Ist das dann der richtige Weg?
Es geht nicht darum, das komplett denen alleine freizustellen, aber es geht darum, es einfacher zu machen, auch Externe anzurufen. Und gerade in den großen Fällen, die wir kennen aus den letzten Jahren, also LuxLeaks, Panama Papers, Football Leaks, da gibt es ja wahnsinnig viele, letztlich milliardenschwere Skandale, wo einzelne Whistleblower beteiligt waren. Gerade in solchen Fällen muss es eben einfach möglich sein, für Whistleblower sich an externe Stellen zu wenden, also zum Beispiel die Staatsanwaltschaft oder auch an Journalisten. Und denen komplett vorzuschreiben, dass sie sich nur an interne Stellen wenden dürfen, gerade in Unternehmen, wo so viel im Argen liegt, das ist, glaube ich, unverantwortlich.
Aber wenn man nochmal nach Deutschland schaut, scheint es so zu sein, dass die Union es eben auch nicht gerne so machen will, wie das EU-Parlament es vorschreibt, weil man sagt, es geht hier um die Rechtssicherheit der Unternehmen und die müsse auch gewahrt werden.
Man kann ja einen Ausgleich schaffen, aber das hier ist eine Richtlinie, die Whistleblower schützen soll. Und das geht dann über den einzelnen Gesetzestext hinaus. Es geht nämlich in dieser Richtlinie auch darum, ein soziales, ein kulturelles Symbol zu setzen und ein Zeichen zu setzen, zu sagen, wir schätzen, was Whistleblower für diese Gesellschaft tun. Und wir wollen alles dafür tun, dass das auch rechtssicher geschehen kann. Und dann reicht es eben nicht zu sagen, wir setzen da ein paar interne Systeme auf, sondern dann muss man wirklich sich den gesamten Komplex anschauen. Das passiert gerade noch nicht. Und wir brauchen tatsächlich ein System, das so viel Sicherheit schafft, dass auch Leute, die Korruption zum Beispiel sehen, sich damit melden. Denn das wollen wir ja letztlich alle.
Arne Semsrott, Journalist und auch Bruder von Nico Semsrott. Und er ist ja Kabarettist und Sie sind auch gut zusammen, ne? Verstehen sich ganz gut. Sie können ganz gut lustig sein.
Aha.
Ja, habe ich so gehört, ja. Also im Umgang. Aber Karneval mögen Sie nicht, haben Sie am Anfang dieser Sendung schon gesagt. Was mich wundert.
Ich hoffe, dass ich nie was damit zu tun haben muss, ja.
Ja, aber irgendwie müssen Sie das jetzt doch, denn Karneval steht vor der Tür, beginnt heute am Montag, Rosenmontag. Ich bin ja Münchnerin, am Faschingsdienstag dann der Tanz der Marktfrauen auf dem Viktualienmarkt. Ich lieb's, aber Sie mögen's gar nicht, das ist schade. Trotzdem die Frage, jetzt gibt's eben diese, so eine Art Bewegung, also Menschen, die sagen, nicht alle Witze sind opportun, auch nicht, wenn Karneval ist. Zum Beispiel nach MeToo sollte man schon aufpassen, dass man nicht zu anzüglich wird gegenüber Frauen.
Ja, ich glaube, die grundsätzliche Frage, was ist jetzt cool zu sagen und was nicht, ist ja schön, wenn wir eine große Diskussion darüber führen. Ich glaube, wir machen das jetzt aus einem bestimmten Anlass, oder?
Naja, es gibt die anderen, die sagen, MeToo hat, wenn Karneval ist, Ferien.
Ach so, nee, das glaube ich nicht. Es ist ja nicht so, dass man einfach so alles sagen kann und dann ist gut. Natürlich darf man ganz viele Sachen sagen, aber man ist dann auch im Karneval nicht davor geschützt, dass Leute das kritisieren. Und insofern finde ich das ganz in Ordnung, dass wenn man einen dummen Spruch macht, dementsprechend auch Kritik dafür erntet.
Okay, aber die Frage ist natürlich schon, was ist wirklich witzig und was ist nicht so witzig? Im Saarland feiern sie ja auch sehr, sehr gerne Karneval und Annegret Kramp-Karrenbauer tritt immer wieder gerne auf. Als Gretel. Früher hat sie, es ist also eine Putzfrau, so mit Tuch auf dem Kopf und Besen in der Hand und so. Früher hat sie den saarländischen Landtag dann geputzt und inzwischen putzt sie die Berliner CDU-Zentrale. Und wir hören mal, was sie so über die Gedanken der Bundeskanzlerin, über die Gedanken von Angela Merkel sagt.
Also zuerst mal der Peter Altmaier. Wo kritze den unna? Eigentlich hat er solle Außenminister gehen. Aber dann ist die Flugbereitschaft gekommen und hat gesagt, das wird nicht gehen. Der wäre zu schwer, da käme kein Flieger mehr vom Boden ab.
Haha, das Publikum amüsiert sich heftig. Kann man natürlich auch fragen, ist das geschmacklos oder nicht?
Also einen Witz darüber zu machen, dass jemand dick ist, das finde ich jetzt nicht besonders lustig, muss ich sagen. Es ist ja grundsätzlich auch die Frage, was für Humor man gut findet. Und ich mag Humor, wenn er von unten nach oben tritt. Und wenn jetzt eine Generalsekretärin der größten Partei in Deutschland Witze macht über andere, dann ist das von der Grundsituation für mich jetzt keine, die besonders viel Lachen verspricht.
Gut, aber insgesamt ist es natürlich aus meiner Sicht schon ganz schön, wenn man ein paar Tage im Jahr die ganzen Dinge nicht so ernst nimmt, sondern wirklich mal eine Runde lachen kann, weil man dann vielleicht auch auf neue Ideen kommt und sich nochmal frei lacht. Was meinen Sie?
Ja, ich muss ja nicht einschalten, insofern ist das, glaube ich, in Ordnung. Ja.
Ich verstehe. Also Arne Semsrott hat nichts übrig für den Karneval, aber wir haben was übrig dafür und auch für diese Diskussion. Was ist witzig, was kann man wo, wann sagen? Heute Abend bzw. am frühen Abend, 17 Uhr, kommt unser Podcast Lakonisch Elegant auf den Markt, ist dann abrufbar, deutschlandfunkkultur.de. Und da fragen die Kollegen eben Helau und Alaaf, welche Witze darf man noch machen? Sie gehen für das Lachen in den Keller, Herr Semsrott.
Nee, ich würde ja diese Frage schon gar nicht unterschreiben. Was darf man noch? Ich glaube, das ist schon mal der falsche Ansatz. Man darf das ja alles, aber vielleicht ist halt einfach nicht lustig.
Und uns jetzt auch zugeschaltet, und zwar aus der Nähe von Windhoek in Gibeon, meine Kollegin Christiane Habermals. Hallo, Frau Habermals.
Hallo.
Es geht darum, dass Deutschland seine Kolonialgeschichte aufarbeiten will. Und da hat die Direktorin des Stuttgarter Lindenmuseums eine Bibel und eine Peitsche nach Namibia zurückgebracht in diese ehemalige Kolonie. Als Sie das gehört haben, Herr Semsrott, haben Sie gesagt, endlich?
Ja, endlich tut sich noch ein bisschen mehr. Also in den letzten Jahren sehen wir ja, dass sich so ein bisschen was in diesem Diskurs ändert. Sei es nun die Rückgabe von Schädeln von ermordeten Menschen, sei es die Diskussion über Straßennamen, also Straßen, die hier nach kolonialen Eroberern von Deutschland benannt sind. Und insofern hoffe ich, dass das so ein kleiner weiterer Schritt ist.
Ja, es geht in dieser Sache jetzt um zwei Gegenstände. Also eine Bibel, die sogenannte Witboi-Bibel, die in Nama-Sprache verfasst ist, und um die Peitsche des einstigen Nama-Anführers Hendrik Witboi. Und es waren ganz viele Menschen zum Flughafen ja gekommen, um die Deutschen dort in Empfang zu nehmen und Hendrik Witboi zu gedenken. Dazu noch mal ganz kurz ein Ton einer Frau.
Today we are rejoicing. We are happy.
Heute sind wir sehr glücklich. Er war ein Held, ein großer Intellektueller, ein tapferer Kämpfer im Widerstand gegen die Deutschen. Und wir sind sehr stolz auf ihn. Aber nicht nur wir als Familie, als ganze Nation sind wir stolz auf seine Taten.
Also da war eben schon ein großer Empfang. Und jetzt hat die Zeremonie der Restitution stattgefunden. Und Christiane Habermals war dabei. Frau Habermals, bevor Sie gleich über die Zeremonie erzählen, kurz die Frage, wo stehen Sie denn jetzt genau?
Also ich stehe jetzt hier vor einem alten, verfallenen Postamt, das wahrscheinlich noch aus der Kolonialzeit stammt, an einem ansonsten sandigen Platz, man kann fast sagen, in the middle of nowhere. Also Gibeon ist ein 3000-Seelen-Nest, an das heute wahrscheinlich so viele Besucher erhalten hat, gesehen hat, wie in den letzten Jahrzehnten zuvor nicht und wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht mehr. Und Gibeon ist eben der Stammsitz der Witboi-Familie, des Witboi-Clans. Und das war jetzt eine besondere, ja, symbolische Geste an den Clan der Witbois, dass diese Übergabe, die wirklich mit großer Politikprominenz stattfand, dann hier in diesem Ort stattgefunden hat.
Und wie hat die Zeremonie genau ausgesehen? Gab es da ein strenges Protokoll?
Also es war ganz kompliziert und das erklärt sich auch daraus, in der Vergangenheit war ja genau das die Frage gewesen, an wen wird eigentlich diese Bibel zurückgegeben, an die Familie Witboi oder an den Staat? Und darüber hat es erbitterte Auseinandersetzungen gegeben und am Ende kam ein Kompromiss heraus und der hat sich jetzt auch in dieser Veranstaltung niedergeschlagen, der einer ganz komplizierten Choreografie gefolgt ist. Also da war wirklich die gesamte Politikprominenz da, der Staatspräsident, fast das gesamte Kabinett, zwei ehemalige Staatspräsidenten, der legendäre Gründerpräsident. Also allein die Aufzählung der Politikprominenz fast eine halbe Stunde gedauert und eben Theresia Bauer aus Baden-Württemberg. Und es ging jetzt eben vor allem darum, dass diese Gegenstände erst einmal der Familie Witboi übergeben werden, damit die sie dann aus ihren Händen dann an den Staat geben, denn am Ende sollen sie ins Nationalarchiv in Windhoek.
Ist das grundsätzlich auch so eine Grundproblematik, wenn es um Reparationen geht? An wen zahlt man denn eigentlich überhaupt? An den Staat oder an einzelne Gruppen in Namibia?
Das ist auf jeden Fall, also das ist eine sehr komplexe Gesellschaft, Vielvölkerstaat. Allein die Nama, also Hendrik Witboi war ja ein legendärer Nama-Führer. Allein die Nama, das sind 14 verschiedene Gruppen, die auch ganz unterschiedliche Interessen haben und zum Teil natürlich auch gemeinsam sich vertreten, aber eben auch nicht immer unbedingt. Und insgesamt gibt es, glaube ich, 13 Volksgruppen, größere Volksgruppen in Namibia. Da gibt es oft eben in Windhoek immer so die Bestrebungen, die Einheit zu beschwören. Deswegen wurde eben auch ganz stark Hendrik Witboi als ein Held des nationalen Staates und der Einheit von den Politikern betont. Aber für die Witboi ist er einfach auch ihr großer Urahn. Und die Witboi haben ganz stark gelitten, auch als Folge des Widerstandes, den Hendrik Witboi geleistet hat. Nach der Kapitulation wurde ein Großteil der Familie deportiert auf die Haifischinsel, was fast niemand überlebt hat, oder ins Ausland deportiert nach Kamerun, wo sie dann erst nach Jahrzehnten zurückkommen konnten. Also auch für die bedeutet das auch ein großes Leid und eine ganz wichtige symbolische Geste, dass diese Bibel jetzt an sie zurückgegeben wird.
Ist das denn vielleicht so, dass wir von Deutschland aus das zu, ja, nicht genau genug sehen, was das wirklich bedeutet, dass diese Gegenstände jetzt zurückkommen und dass vielleicht auch noch andere Gegenstände in der Folge zurückgegeben werden? Also dass wir das Leid, was damit verbunden ist, dass diese Gegenstände geraubt wurden, vielleicht nicht klar genug gesehen haben in der Vergangenheit?
Also ich glaube, dass das Bewusstsein dafür schon wächst. Also gilt natürlich immer, sich genau anzuschauen, unter welchen Umständen sind die gekommen. Und in diesem Fall diese Bibel und diese Peitsche, das war ein Raub noch dazu begangen, mit einem Massaker verbunden an der Zivilbevölkerung, an Frauen und Kindern. Das ist ja auch noch ganz präsent, diese Schlacht von Hornkanz. Das ist über 100 Jahre her und trotzdem kennt das hier noch jedes Kind. Klar, das muss man sich vor Augen führen, dass das hier noch eine viel, viel größere Präsenz hat als in Deutschland, logischerweise. Und in Deutschland, das hat übrigens Theresia Bauer auch sehr schön gesagt, hier, also vor allem intern, aber immer auch wieder, dass diese Peitsche und die Bibel waren in Stuttgart keine großen Objekte, die lagen über 100 Jahre vor allem im Depot und sind eigentlich kaum gezeigt worden. Und hier haben die so eine riesige emblematische Bedeutung, die natürlich auch durch die Politik dann noch weiter aufgewertet wird. Also das darf man auch nicht vergessen. Auch hier wird mit Kolonialgeschichte Politik gemacht. Aber das sei ihnen auch unbenommen. Also das würde in Deutschland vielleicht nicht anders aussehen. Also da versucht natürlich auch jede Gruppe dann auch in irgendeiner Form teilzuhaben und sich als Überbringer oder als derjenige zu präsentieren, der jetzt diese Bibel nach Hause gebracht hat.
Christiane Habermals in Namibia. Danke Ihnen und einen schönen Tag dort noch.
Ja, gerne.
In Afrika.
Vielen Dank.
Ich hoffe, Herr Semsrott, Sie haben keinen Kummer heute Nachmittag.
Ganz im Gegenteil. Nee, ich habe was Schönes vor. Ich habe später noch ein Treffen zum Berliner Transparenzgesetz. Wir schreiben gerade ein Gesetz, nach dem die Berliner Verwaltung verpflichtet werden soll, alle möglichen Daten und Dokumente zu veröffentlichen. Und das geht bald ins Volksbegehren. Im Sommer, da fangen wir an, Unterschriften zu sammeln. Und die Vorbereitung ist ein großes Vergnügen.
Arne Semsrott, vielen Dank für diese Stunde, die Sie gemeinsam verbrachte. Danke Ihnen.
Dankeschön.
Mein Name ist Anke Schäfer und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.